Ja, gelobt sei der Herr an diesem Sabbatmorgen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue in dem Herrn. Und ich hoffe, dass diese Freude ein wenig auch überschwappt auf euch. Und das ist mein Herzenswunsch, dass wir erfüllt werden mit dem guten Gottesgeist. Es ist tatsächlich eine eigene Entscheidung, die jeder Einzelne treffen muss. Für den Herrn oder gegen den Herrn. Und wir haben gestern Abend eine schöne Andacht gehabt und darin fiel eine Sache, die möchte ich wiederholen, denn die ist, hilft uns vielleicht sehr. Dass es nicht nur eine eigene Entscheidung ist für den Herrn, sondern es ist so, dass wenn wir zur Welt kommen, wenn wir geboren werden, so entscheiden wir gar nicht, sondern unser Leben geht sofort, ist sofort verwirkt und geht in die Hände Satans über. Wir werden an Satan verkauft, sofort bei unserer Geburt. Und als Gegenleistung bekommen wir aber von Satan gar nichts. Nichts, was gleichzusetzen ist mit Tod. Wo nichts ist, da ist Tod, da ist Stille, da ist gar nichts. Und es ist interessant, dass so viele Menschen oder die meisten Menschen auf dieser Welt ihr Leben gerne Satan übergeben, obwohl sie dafür nichts bekommen. Es ist genauso, als hätte man sehr viele Schulden. Man hätte bankrott gemacht und man hat überhaupt kein Geld mehr da. Und man ist tief verschuldet. Und man erinnert sich an ein Familienerbstück, das man über die Jahre aufbewahrt hat zu Hause, in einer Schublade versteckt. Und das war viel wert und das ist ein Gold, etwas aus Gold mit Edelsteinen darauf und man denkt sich, ah, das könnte ich zur Pfandleihe bringen oder wie man das nennt, dieses Pfandhaus. Und vielleicht bekomme ich dafür noch gutes Geld, wodurch ich meine Schulden ausgleichen kann. Und er nimmt das und betrachtet das noch schön und poliert das und es glänzt und es ist ein herrliches Stück und er geht damit zu diesem Haus und gibt das ab und bekommt dafür gar nichts. Gar nichts. Er hat es gehalten, er hat es von Generation zu Generation wurde das weitergegeben und es wurde behütet und es ist das Kostbarste, was er besitzt. Und er geht damit zu diesem Geschäft und bekommt dafür gar nichts. Er hat es verloren und jetzt hat er dazu nicht einmal mehr dieses Familienerbstück. So ist es mit unserem Leben, aber in einem viel größeren Ausmaß, denn unser Leben ist viel mehr wert als irgendein Stück Gold oder Edelstein. Aber wir geben es freiwillig dem Satan, und zwar täglich. Täglich, wenn wir nicht in Christus sind. Die Menschen geben ihr Leben täglich dem Satan und bekommen dafür als Gegenleistung den Tod. Den Tod, nämlich gar nichts. Ein Zustand, ein Stillstand, ein Ende allen Daseins. Es ist interessant, dass bei Christus es anders ist. In einem gewissen Sinne ist es genauso, denn er verlangt keinen Preis dafür in dem Sinne, wie wir Preis verstehen. Aber er verlangt etwas anderes. Er gibt uns sein Leben. Wir übergeben ihm unser Leben, genauso wie wir unser Leben Satan übergeben haben, bei der Geburt, ohne dass wir etwas dazu konnten. Automatisch war dieses verwirkte Leben in den Händen Satans. Und er konnte damit tun, was er wollte. Aber wir kommen jetzt zu Christus. Wir erfahren das Evangelium, wir kommen zu Christus und wir übergeben ihm sein Leben, unser Leben. Und bekommen aber jetzt dafür nicht ein Nichts wie von Satan, sondern bekommen dafür sein kostbares Leben. Jetzt müsst ihr mal aufpassen, was wir eigentlich ihm übergeben. Es ist ein Leben voller Schmutz, ein Leben voller Sünde, ein Leben, in dem nichts Gutes vorhanden ist. Und dieses Leben geben wir ihm und erhalten dafür aber als Gegenleistung sein heiliges, gerechtes, vollkommenes Leben. Das ist das Wunderschöne dabei. Normalerweise würde selbst ein Weltmensch sagen, du, das hört sich an wie ein gutes Geschäft. Das ist ja mal was. Ich gebe ihm etwas, was wertlos ist und ich bekomme dafür etwas, was unendlich großen Wert hat. Na, das ist ein Geschäft. Aber tatsächlich schaut es dann letztendlich so aus, dass die Welt viel lieber ihr Leben, das was schmutzig ist, das was nichts wert ist, Satan übergibt und dafür nichts bekommt, als es Christus zu übergeben und dafür sein Leben zu erhalten. Denn das Leben zu verlieren, ist sehr, sehr schwer für viele. Und viel lieber meinen sie, sie hätten Freiheit bei Satan, obwohl sie überhaupt keine Freiheit mehr haben, sondern sie tun ja von früh bis spät das, was Satan von ihnen möchte. Deswegen muss der Christus einmal zu den Pharisäern sagen, ihr Otterngezücht, sagt er. Und dann sagt er, ihr seid Lügner genauso wie euer Vater. Der ist der Vater der Lügen. Und nach seinen Gelüsten wollt ihr tun. Er wollte damit zeigen, aus wessen Geist sie sind. Was für einen Geist sie besitzen. Und deswegen macht es so sehr notwendig, dass wir von Neuem geboren werden. Und wir haben darüber lange genug gesprochen. Es soll keine Predigt sein, in dem Sinne, wie wir das bislang vielleicht kennen, dass ihr zuhört. Ihr dürft auch gerne etwas sagen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht immer hinterherkomme, jeden Sabbat ein volles Thema zu gestalten. Aber eines möchte ich euch dennoch mitgeben. Jeden Sabbat. Und ich hätte gern, dass jeder Einzelne, der diese Freude in sich hat, auch dem anderen weitergibt davon, denn dadurch werden wir gestärkt. Eines möchte ich, dass wir ermutigt werden, in dem Herrn vorwärts zu gehen. Und das kann nicht allzu oft getan werden. Das ist etwas, was so kostbar ist, dass wir immer wieder ermutigen. Und ich habe von Wegener in den letzten Tagen sehr viel gelesen. Und ich habe einige Artikel entdeckt von ihm, die ich noch nie zuvor gelesen hatte. Es gibt die nach meinem Wissen im Deutschen noch nicht. Und ich habe mich dran gemacht, diese Artikel zu übersetzen und werde wahrscheinlich eine Broschüre daraus machen. Und einige Gedanken sind mir so deutlich noch in Erinnerung, dass ich den Herrn loben musste, wie wundervoll er alles offenbart mit der Zeit. Und es ist interessant, vielleicht sollte ich davor noch kurz das sagen. Ich habe gestern einen Anruf bekommen von Bruder Miroslav und der sagte zu mir, du, ich habe von einem Bruder einen Anruf bekommen und der hat mir eine Stelle gezeigt, den Ausgewählte Botschaften, Band 1. Vielleicht sollten wir darauf kurz eingehen. Und er hat mir die Stelle gezeigt und ich habe sie mit ihm gelesen zusammen und dann ein wenig darüber nachgedacht und musste feststellen, dass da viel Wahrheit drin ist, aber auch, dass diese Passage hier von denen, die gegen uns sind, sehr fehlgedeutet wird, falsch gedeutet wird und falsch ausgelegt wird. Hier schreibt nämlich, hier ist ein Brief eingefügt von Schwester White an A.T. Jones. A.T. Jones ist ja bekannt von 1888. Er war einer, der die Botschaft gab, aber die Botschaft Gerechtigkeit durch den Glauben. Aber hier hat Schwester White in einem Brief ein Zeugnis an Bruder Jones und das war im April 1893, also 5 Jahre nach dem Ereignis in Minneapolis. Und ich möchte euch nur kurz vorlesen, was sie hier ihm zu sagen hat und dann kurz darauf eingehen, was sie hier sagen möchte und was sie aber nicht sagen möchte. Denn viele verdrehen diese Aussage von Schwester White, diesen Brief von Schwester White und machen damit einen schrecklichen Fehler. Hier schreibt sie also an Bruder Jones. Lieber Bruder Jones, ich besuchte die Versammlung einer großen Gemeinde. In meinem Traum sah ich, wie du das Thema Glaube und die zugerechnete Gerechtigkeit Christi durch den Glauben auslegtest. Mehrfach hast du betont, die Werke seien nichts. Es gebe keinerlei Bedingungen. Du legtest die Sache so dar, dass mir klar wurde, dass die Gemüter verwirrt und die Zuhörer nicht das richtige Verständnis für den Zusammenhang zwischen Glaube und Werken erhalten würden. Deshalb habe ich mich entschlossen, dir zu schreiben. Du betonst diese Sache zu sehr. Es gibt bestimmte Vorbedingungen dafür, dass wir zur Rechtfertigung und Heiligung gelangen und die Gerechtigkeit Christi erlangen. Ich weiß, deine Absicht ist gut. Nur hinterlässt du bei vielen einen falschen Eindruck. Als ich das las, musste ich so lächeln in mich hinein. Es war dasselbe Problem, das ich auch hatte zu Beginn. Und ich habe kein Problem, das zuzugeben. Aber ich werde euch erzählen, warum. Und das ist eine logische Schlussfolgerung. Dennoch musste Schwester Light ihr Zeugnis geben und sie musste ihm geschwisterlich zur Seite stehen und musste ihm als die Dienerin des Herrn und als die Botin des Herrn auch die Botschaft zu ihm bringen. Sie sagt also, deine Absicht ist gut. Das bedeutet, ich weiß, dass du es gut meinst. Nur hinterlässt du bei vielen einen falschen Eindruck. Leider wählst du deine Worte nicht balanciert, nicht ausgewogen. Während einerseits gute Werke in der Tat keine einzige Seele retten können. Da muss ich wieder schmunzeln. Sie sagte also ganz klar, während einerseits gute Werke in der Tat keine einzige Seele retten können, ist es andererseits keiner einzigen Seele möglich, ohne guten Werke gerettet zu werden. Scheint so, als würde sie hier widersprechen. Was meint sie? Man wird dadurch nicht gerettet, aber man wird dadurch gerettet. Wir werden das klären. Gott rettet uns unter einem Gesetz. Wir müssen bitten, wenn wir empfangen wollen. Suchen, wenn wir finden wollen. Und anklopfen, wenn wir möchten, dass uns die Tür aufgetan wird. Christus hat sich selbst dahin gegeben, damit alle gerettet werden können, die zu ihm kommen. Alle lädt er ein, zu ihm zu kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist also die Vorbedingung, die Schwester White hier ganz stark betonen möchte, dass der Mensch sehr wohl etwas zu tun hat. Jetzt schreibt sie, in Wirklichkeit siehst du die Dinge genauso wie ich. So viel zu denen, die immer wieder sagen, Jones und Wegener seien abgefallen oder sie hätten irgendeine andere Ansicht als Schwester White. Hier ganz klar das Zeugnis der Botin, des Herrn. Sie sagt, in Wirklichkeit siehst du die Dinge genauso wie ich. Sie sagt nicht, in Wirklichkeit siehst du die Dinge ähnlich wie ich. Oder fast genauso wie ich. Sie sagt, genauso wie ich. Sie wusste es. Sie hatte Jones 1888 erlebt und sie kannte seine Botschaft. Und sie wusste, das ist nicht seine Botschaft, das ist die Botschaft des Herrn. Und sie sah auch das Wirken des Geistes in Jones. Nur Jones gebrauchte durch seine Erfahrung, durch seine Erziehung, ein wenig die Worte unbalanciert und das war alles. Das war das einzige Problem. Und sie sagt es ihm. Also, in Wirklichkeit siehst du die Dinge genauso wie ich. Doch legst du sie so dar, dass sie die Gemüter verwirren. Leider drückst du dich ein wenig falsch aus. Zuerst machst du sehr radikale Aussagen hinsichtlich Werke. Wenn dann Fragen an dich gerichtet werden, hast du nicht genügend Klarheit darüber, so dass du nicht in der Lage bist, anderen die zutreffenden Prinzipien zu erläutern und kannst deine Aussagen nicht einmal mit deinen einzigen Prinzipien und deinem eigenen Glauben in Übereinstimmung bringen. Du bist also selbst verwirrt, weil du so extreme Ansichten, weil du so extrem die Werke, dass die Werke nichts wert sind, betonst. Also, interessant ist hier zu beachten, dass sie sehr wohl wusste, dass er die Dinge genauso sieht wie sie selbst. Nur hatte der Jones ein Problem. Und dieses Problem hatte der David in einer Predigt bekannt, dass er genauso das erste Mal Dinge zu sehr überbetont hat. Denn es ist eine Sache, die dort stattgefunden hat. Was mit mir geschah, kann man nicht in Worte fassen. Ich weiß nicht, ob ihr dieselbe Erfahrung hattet. Aber ich weiß, was es mit mir getan hat. Es hat mich befreit in dem Herrn. Es hat mich so frei gemacht, dass ich von nichts mehr gebunden war. Die Ströme lebendigen Wassers flossen durch mich hindurch und ich dachte mir, das ist es, allein der Glaube. Und in meiner Bemühung, den Geschwistern aufzuzeigen, dass nicht unsere eigene Leistung uns rettet oder uns dorthin bringt, dass wir gerettet werden können, sondern allein das Vertrauen auf Christus, habe ich das sehr stark betont, so dass es den Anschein hervorrufen konnte oder den Anschein hervorgerufen hat, ich würde die Werke völlig als nutzlos abwerten. Und sie sagt genauso, sie gibt dem Zeugnis, ich weiß, du meinst es richtig, ich weiß, dass du die Werke nicht abtust, aber so wie du dich ausdrückst, kommen vielleicht manche Geschwister zu Fall dadurch, weil sie denken, Werke, also ich müsste, Gebote müssen auch nicht gehalten werden. Und sie war sehr stark dagegen, das wissen wir. Sie hat sehr oft Zeugnis gegeben gegen diejenigen, die in dieser charismatischen Bewegung waren. Und die sagten, wir müssen die Gebote nicht halten. Bis zum heutigen Tag sagen sie das. Wir müssen die Gebote nicht halten. Die Gebote müssen auch nicht gehalten werden von niemandem, auch nicht von Christus in uns. Sondern Christus ist für uns gestorben und so sind wir gerettet. Und der Geist erfüllt uns, aber der Geist erfüllt uns nicht, damit er die Gebote in uns hält, sondern um uns Freude zu schenken. Und das ist diese große Gefahr. Und dagegen hat sie sehr oft geschrieben, die Gebote haben bis zum heutigen Tag ihre Gültigkeit. Und ich wiederhole es und ich bekräftige es zu jeder Zeit, dass die Gebote niemals abgeschafft werden können. Und die Gebote müssen gehalten werden. Aber was wir erkannt haben, ist, dass nicht wir die Gebote halten müssen, sondern Christus hält die Gebote in uns. Und all unsere Leistung, um gerechter zu werden, hindert Christus daran, diese Gebote in uns zu halten. Und in der Bemühung, das klar zu machen den Geschwistern, kann es sein, dass ich in manchen Sachen zu extrem war, dass ich vielleicht zu sehr betont habe, dass Werke überhaupt keinen Wert haben. Dabei meinte ich natürlich nicht die Werke Christi, sondern die Werke des Menschen, unsere Werke, unsere eigenen Werke. Die haben nämlich mit unserer Erlösung nichts zu tun. Haben schon damit zu tun. Seht ihr? Das sind diese Ausdrücke, die man so gewohnt ist zu sagen. Haben was damit zu tun, allerdings werden sie uns nicht retten. So möchte ich mich ausdrücken. Und das ist manchmal recht schwierig. Man kämpft mit den Worten, um diese Erfahrung in Worte zu fassen, die einem der Herr geschenkt hat. Freiheit von Sünde. Die Sünden, die ich davor hatte, diese Sünden, die mich geplagt hatten, von denen ich nicht loskam. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich kam davon nicht los. Diese Sünden waren auf einen Schlag überhaupt kein Problem mehr. Sie waren nicht einmal es wert, darüber nachzudenken. Sie waren nicht einmal wert, über sie nachzudenken. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und das ist das, was ich versucht habe, auch den Geschwistern, ich bin überzeugt, dass der Jones genauso, meine Schwester Leiter selbst überzeugt davon, dass Jones genauso diese gute Absicht hatte. Nur gebrauchte er manchmal extrem diese Art zu sagen, Werke sind nichts wert. Und natürlich meinte Jones unsere Werke, aber es kann ein Missverständnis dadurch entstehen, sodass die Geschwister meinen, Moment, überhaupt keine Werke? Und deswegen fragte mich ein Bruder, dann kurze Zeit nach meiner Verkündigung, nach meinen ersten Vorträgen, fragte mich, ja, lehnst du denn Werke vollkommen ab? Und ich musste ihn wieder klären, ich musste sagen, nein, natürlich nicht, Werke sind da, aber es sind nicht unsere Werke. Und wir müssen immer sehr aufpassen, dass wir das sehr betonen. Denn letztendlich haben Werke nicht nur ihren Platz im Erlösungswerk, im Erlösungsplan, sondern sie haben einen entscheidenden Platz im Erlösungswerk. Sie entscheiden nämlich, ob wir für die Ewigkeit taugen oder nicht. Also sie haben einen sehr großen Stellenwert, Werke. Denn unsere Werke, wenn wir Werke produzieren, offenbaren wir dadurch, dass Christus nicht in uns ist. Weil nicht seine Früchte zu sehen sind, sondern unsere Früchte. Ihr kennt die Unterschiede zwischen die Früchte des Fleisches und die Früchte des Geistes. Die Früchte des Fleisches vollbringt jeder Mensch, von Geburt an. Aber die Früchte des Geistes kann allein der Geist vollbringen. Der Geist, der lebendig macht, und das ist der Geist Jesu. Und nur er kann die Früchte des Geistes in uns vollbringen. Und deswegen werden die Früchte, die Werke letztendlich, am letzten Tag, am Gerichtstag, am Tag des Gerichts, werden unsere Werke darüber entscheiden. Und es gibt einen Artikel, den ich angefangen habe zu übersetzen, leider bin ich nicht bis zum Ende gekommen, von Wegener wieder. Und dieser Artikel nennt sich Gute Werke. Und er geht auf die Werke ein und er versucht aufzuzeigen, wie wichtig Werke sind. Und dann stellt er die Frage, sagt er an einer Stelle, jetzt könnte einer einwenden, wie bitte? Lehnst du denn Gerechtigkeit durch den Glauben vollkommen ab? Du sprichst ja nur noch von Werken. Und dann sagt er ganz im Gegenteil. Durch die Werke wird erst Gerechtigkeit sichtbar. Durch die Werke, die in uns offenbar werden, wird sichtbar, ob wir gerecht gemacht wurden in Christus oder nicht. Denn wenn die Früchte des Fleisches zu sehen sind, sind wir nicht in Christus. Wenn die Früchte des Geistes zu sehen sind, und wir wissen, Liebe, Langmut, Friede, Freude und all diese Dinge, dann weiß man, dieser Mensch ist in Christus und er ist gerechtfertigt. Also Werke entscheiden letztendlich, denn Gott sieht zwar das Herz, aber wer kann nicht in das Herz sehen beim Gericht? Wer sieht denn dem Ganzen zu und kann nicht entscheiden, außer anhand dieser Dinge, die wir tun? Sind das nicht die Engel und die himmlischen Wesen? Sie müssen sich hundertprozentig im Klaren sein, dass der in den Himmel kommt, auch wirklich ein Erlöster ist. Auch wirklich einer ist, der Christus in sich hat, ein neugeborener Mensch. Und wie können Sie das sehen? Sie können nicht in das Herz schauen. Die Fähigkeit hat nur Gott. Sie sehen also das Äußerliche, Sie sehen die Werke. Sie sehen unsere Reaktionen in bestimmten Situationen, Sie sehen unser Gesichtsausdruck, unsere Gefühle, die wir äußern, all das sehen Sie, aber Sie erkennen nicht, was in unser Herz ist, außer durch die Offenbarung, durch die Früchte. Und deswegen sind die Werke so wichtig und sie müssen betont werden, dass Werke da sein müssen. Und deswegen sagt es dann auch Jakobus. Jakobus sagt dann ganz deutlich, dass ein Glaube, der keine Werke zeigt, kein Glaube ist. Denn ein toter Glaube, ein Toter ist in einem toten Zustand, den gibt es nicht mehr, sagen wir. Der ist Vergangenheit. Also was ist ein toter Glaube, auf den sich hier Jakobus bezieht? Toter Glaube ist gar kein Glaube, das haben wir oft genug gehört. Aber um es nochmal deutlich zu machen, ist, dass Jakobus nicht davon spricht, dass wir jetzt anfangen müssen, eigene Werke zu tun und wir müssen versuchen, dies zu machen und dies zu machen. Das können wir sowieso nicht, das müssen wir Christus überlassen, denn er macht es so bis in die Spitzen, in Perfektion. Und deswegen müssen wir alles ihm überlassen. Aber eins ist, tut Not, und das betont hier Schwester White ständig. Denn sie sagt hier, Christus hat sich selbst dahingegeben, aber warum? Damit alle gerettet werden können, die zu ihm kommen. Die nicht zu ihm kommen, die werden auch nicht gerettet. Also es gibt eine Leistung, die gefordert wird von dem Menschen. Und das ist, dass er zu Christus kommt. Denn er wird niemals ihn zwingen, dass er sich bekehrt oder dass er, Christus wird niemanden zwingen, dass er seinen Geist annimmt, sein Leben annimmt. Das wird niemals der Fall sein. Sondern der Erlösung sucht, muss zu Christus kommen. Wie die Frau damals die Heilung suchte von ihrem Blutfluss und sie kam zu Christus und ging zu ihm hin und holte sich das, was dort bereits vorhanden war. Das ist interessant. Christus konnte nur sagen, ich spüre, wer war das? Ich spüre, dass mich eine Kraft verlassen hat. Wer hat sich da etwas geholt von mir? Also, es ist eine Kraft gewesen, die aus Christus, es war eine tatsächliche Kraft, die aus Christus herausging und in diese Frau hineinging. Tatsächlich und wirklich und wahr. Nicht irgendwie symbolisch und die Frau hat sich eingebildet, oh, jetzt bin ich gesund geworden. Nein, sondern sie war erfüllt von dem Geist Gottes, denn der Geist Gottes heilt Körper und Geist. Der Geist Gottes bleibt nicht dabei stehen, dass er Körper heilt, sondern er heilt genauso Körper und Geist. Beides muss immer zusammengehen. Es kann nicht sein, dass der Körper heilt, aber der Geist wird nicht geheilt. So, das vielleicht noch kurz zur Klärung, damit wir auch in der Lage sind, Dinge zu erläutern, Verantwortung vor jedermann zu geben, Zeugnis zu geben vor jedermann, wenn wir danach gefragt werden, nach der Hoffnung, die in uns ist. Und das ist eine Sache, die wir verstehen müssen, damit wir Geschwistern auch helfen können, zu Christus zu gelangen. Dass die Werke eben nicht nichts wert sind, sondern Werke haben einen Platz im Christen, einen großen. Nämlich die Werke Christi. Aber die Werke des Menschen werden immer unweigerlich in den Tod führen. Um das zu bekräftigen, dass Jones nicht falsch lag, möchte ich nochmal in Römer kurz eine Passage lesen. um das zu bestätigen, was Jones dort versucht hat auszudrücken, nur unglücklich ausgedrückt hat, so dass nicht die Gemüter verwirrt wurden, sondern hätten verwirrt werden können. Also er hat nicht dadurch alles zunichte gemacht, alles kaputt gemacht, so wie viele. Also auch eine Sache, die ich noch kurz zuvor klären möchte, ist, Schwester White schreibt hier nicht. Sehr oft denken wir, wenn Schwester White Zeugnis gibt, dann stellt sie sich da als die Botin des Herrn, als der Meister Proper, könnte man sagen. Viele haben diesen Eindruck von Schwester White, dass sie immer so die Heldin ist und sie kommt immer, wo Gesetzlosigkeit ist und so weiter. So war das nicht, Geschwister. Wir dürfen das nie so sehen. Wir geben Schwester White einen Charakter, den sie nicht hatte. Sie war nicht streitsüchtig. Sie war nicht die herrschsüchtige Ellen White, die dort sich hinstellt und sagt, jetzt gebe ich dir mal eine auf die Rübe. Aber so stellen sie viele dar. Als Gegnerin von allem, was nicht göttlich ist. Sie war nicht so. Ganz im Gegenteil, sie war der Freund. Sie war eine ermutigende, ermahnende Freundin, eine bittende Freundin, eine Dienerin, ein Sklave. Das war sie. Ein Sklave von jedem. Jedermanns Kehricht, sagt Paulus von sich selbst. Bis zum heutigen Tag sind wir jedermanns Kehricht. Aber so soll es sein. Denn dazu ist Christus gekommen. Selbst Christus ist nicht gekommen, um den Herrscher zu markieren. Wir werden das vielleicht, wenn wir noch zu diesem Artikel kommen, lesen. Nein, nein, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Das ist das Interessante. Und das sind die Prinzipien des Himmels. Und so muss auch Schwester White betrachtet werden. Sie gibt ihm einen geschwisterlichen Rat. Sie ist da zur rechten Zeit, wenn sie gebraucht wird. Und so sollen sie auch sein. Also sie schreibt nicht von der Position gegen Jones, sondern sie schreibt von der Position mit Jones. Und gibt ihm, das ist so, wie wenn wir werden jetzt bald zusammen mit David, Bruder David, eine lange Reise unternehmen. Und es gab zum Beispiel ein Problem, ein kleines Problem, das ich mal in meiner Ausdrucksweise hatte. Und er hat mich genauso darauf hingewiesen. Nicht als mein Gegner, nein, ganz im Gegenteil, als mein Bruder. Er hat gesagt, schau mal, ich weiß, du hast es begriffen und du erklärst es richtig. Nur eine kleine Sache solltest du nicht benutzen, ein Wort. Sonst könnte ein Missverständnis entstehen. Und so hat er mir einen Ratschlag gegeben und ich habe diesen Rat dankend angenommen. Und zwar ging es da um das Wort Schuld. Ich sagte, alle Menschen sind schuldig von Geburt an. Wenn ein Mensch geboren wird, ist er schuldig. Und es ist interessant, dass Schwester White das sagt. Schwester White sagt das, dass alle Menschen schuldig sind. Aber, sagt er, es ist weiser, dieses Wort nicht zu benutzen. Warum? Weil im Gehirn eines Menschen kommt sofort, wenn man das Wort Schuld sagt, ein ganz bestimmtes Bild auf. Und zwar Schuld verbindet ein Mensch immer mit einer schuldigen Tat, mit einer Tat, die ihn schuldig gemacht hat. Wie wenn zum Beispiel ein Mensch vor Gericht steht und er wird angeklagt, sie haben das und das gemacht. Denn wenn jemand nichts Schlechtes getan hat, der kann auch vor Gericht, vor einem weltlichen Gericht nicht verklagt werden. Es kann niemand verklagt werden für etwas außer aus Ungerechtigkeit. Und das kann geschehen. Aber wenn alles nach der Gerechtigkeit läuft, dann kann niemand verklagt werden, es sei denn, er hat sich schuldig gemacht durch eine Tat, durch eine verkehrte Tat. Und dieses Bild kann entstehen, wenn ich sage, wir sind von Anfang an schuldig. Und der Mensch mag einwenden, ja, aber warum sagst du das? Ich habe doch noch nie etwas getan, als ich noch ein Baby war, hatte ich noch keine freie Entscheidung und ich konnte nichts Schlechtes tun aus eigener Kraft. Also war ich auch nicht schuldig. Und so kann ein falsches Bild entstehen. Und so hat er mir geraten, das nicht zu verwenden. Und das habe ich angenommen. Vielmehr sage ich, wir sind verdammt, denn die Bibel bezeugt das auch. Die Bibel sagt, wir sind von Geburt an verdammt und verurteilt, zum Tode verurteilt. Und so soll das auch gewertet werden, was Schwester White hier Jones schreibt. Also Schwester White schreibt nicht als Gegner von Jones, sondern Schwester White schreibt als Freund und als Schwester von Jones. Und so gibt sie ihm einen guten Ratschlag, dass er das künftig nicht so darstellt. Denn sie weiß ganz genau, er hat das richtige Evangelium. Aber er soll gewisse Worte nicht so benutzen. Und das ist das, was ich versucht habe am Anfang zu erklären, dass eben man erfüllt ist mit dieser Freude in dem Herrn. Und Christus kann nicht alles. Wenn wir versuchen, etwas auszudrücken, benutzt Christus unseren Wortschatz. Und meistens, wenn wir Dinge erklären, kann er nichts anderes als zulassen, dass wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise verkündigen. Und mit der Zeit kann er uns dann ermahnen, zurechtweisen und weitere fortschreitende Erkenntnis schenken, wodurch wir erkennen, diese Ausdrucksweise war nicht ganz korrekt. Und so sollen wir auch täglich vorangehen in dem Herrn und diese Erkenntnis dann auch annehmen von ihm und uns dankend zu ihm wenden und das annehmen, was er uns gibt. Aber wir wollten nochmal bestätigen, dass das, was Jones sagt, absolut nicht verkehrt war, nur die Art und Weise, wie er das gesagt hat, war nicht ganz richtig. Wenn wir Römer 4 nehmen, es gibt hier viele Passagen. Hier können wir anfangen ab Römer 3. Ab Römer 3, ab Vers 20. Dort heißt es in Vers 20, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Dadurch leugnet er die Werke nicht, denn er sagt an einer anderen Stelle, zum Beispiel, wo er sagt, was sagen wir denn nun? Heben wir das Gesetz auf durch die Gnade? Das sei ferne, sagt er, sondern wir richten das Gesetz auf. Also erklärt es. Aber er sagt ganz klar, dass wir nicht durch die Werke des Gesetzes gerecht werden können, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dann geht es weiter, Vers 21. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch die Propheten, durch das Gesetz und die Propheten. Dann sagt er in Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ohne Verdienst. Dann weiter in Vers 27. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Dann Vers 28. So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und selbst wenn einige sagen, das Wort allein ist hinzugefügt, hör doch zu, was Paulus hier sagt. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, durch den Glauben, selbst wenn wir allein weglassen würden. Ja? Kommt es deutlich hervor, was Paulus sagen wollte? Ich denke, dass das nicht missverstanden werden kann. Und dann heißt es weiter in Kapitel 4, Vers 4, dem aber, der mit Werken umgeht, jetzt geht er einen Schritt weiter sogar, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Wenn du aus eigener Kraft versuchst, gerecht zu werden, stehst du nicht unter der Gnade Gottes. Du bist nicht erfüllt vom Geist Gottes. Und dein Lohn wird dir aus Pflicht zuteil. Aber was wird dein Lohn sein? In der Sünde soll ist der Tod, ganz klar. Also das sagt er hier. Wer versucht, durch Werke gerecht zu werden, und das haben wir versucht, und Jones hat genau das versucht zu betonen. Nicht, dass irgendjemand meint, er sei durch seine eigenen Werke oder die Werke, von denen die Bibel spricht, die wir brauchen, seien unsere eigenen Werke. Das sind nicht unsere Werke, sondern das sind die Werke Jesu, die wir nötig haben, die wir brauchen. Dann Vers 5, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Nur dem, der nicht mit Werken umgeht, der nicht versucht, aus eigener Kraft gerecht zu werden. Das wird damit ausgedrückt. Der nicht versucht, aus eigener Kraft gerecht zu werden, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt dürfen wir hier nicht stehen bleiben. Sondern Der Glaube, echter Glaube, wird sofort etwas bewirken. Wird sofort etwas sichtbar machen in uns. Und das sind die Werke des Heilands. Das sind die Werke Jesu in uns. Wenn wir das in Galater lesen, ich weiß nicht, ob ich die Stelle jetzt finde. Hier wieder in Galater Kapitel 2, Vers 16. In Galater 2, Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird. Was sind Werke des Gesetzes? Der eigene Versuch, das Gesetz zu halten, die Gebote zu halten. Dadurch wirst du nicht gerecht. Sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen? Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Und dann, ich glaube, das ist in Kapitel 5, Vers 6, das ist die Stelle, die ich gesucht habe. Hier heißt es, die Frage war, was wird echter Glaube sofort bewirken im Menschen? Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Moment einmal, wer ist tätig? Wer oder was ist tätig? Ist der Mensch tätig? Das wird hier erstmal nicht gesagt. Sondern der Glaube ist tätig. Wisst ihr, viele halten das für eine Torheit. Dass Glaube tätig ist, was soll das heißen? Ich muss etwas tun. Und hier liegt das Problem. Echter Glaube ist aktiv. Echter Glaube ist tätig. Echter Glaube ist niemals untätig. Glaube ist nicht ein Beruhigungsmittel, hat Wegener gesagt. Glaube ist nicht ein Beruhigungsmittel. Glaube ist ein, ich weiß nicht, wie man die nennt, Belebungsmittel oder Mittel zur Erquickung oder zur etwas, was belebt. Ja, wir wissen, wie? Ja, so ungefähr, Verstärkungsmittel oder irgendetwas. Aber wir verstehen, was ausgedrückt werden will. Ja. Glaube lässt einen Christen niemals passiv sitzen. Sondern der Glaube bewirkt in ihm, dass er sofort die Werke Christi wirkt. Es ist der Mensch, der die Werke Christi wirkt. Aber wer gibt dazu die Kraft, das Wollen und das Vollbringen? Christus allein gibt es. Aber der Mensch, der in Christus ist, nur der wird die Werke Christi vollbringen. Denn er lebt nicht mehr, sondern Christus lebt in ihm. Tatsächlich sieht man den Menschen die Werke tun, aber der in ihm lebt und seine Gebeine bewegt und der ihn die ganze Gesinnung steuert, das ist Christus allein. Ich hoffe, dass das dadurch jetzt etwas klarer wird. Es gibt so viele Missverständnisse, die dadurch entstanden sind. Wir haben versucht, diese Erfahrung in Christus klarzumachen den Menschen und alles, was wir empfangen haben, nicht alles, was wir empfangen haben, sehr oft haben wir als Gegenzug Kritik empfangen, Neid, Boshaftigkeit und alles. Und Paulus bezeugt das. Paulus selbst sagt, das ist alles, was ich bekomme. Ich gehe von Herz zu Herz und klopfe an wie der Heiland. Der Heiland in mir tut das. Und alles, was er, der Heiland, bekommt von ihnen, ist nur ein Hass. Und das haben wir oft genug gesehen. Aber nur weil es so viele Missverständnisse gibt und sie, meine Trauer, ist, dass die Geschwister dass sie sich nicht die Zeit nehmen, diese Missverständnisse zu klären. Dass sie nicht auf einen Zug kommen und sagen, wie meinst du das? Sondern sie sagen sofort, nein, du bist ein Irrlehrer. Aber komm, sprich doch mit mir. Sag mir, was ich falsch sage. Nein, ich sage gar nichts. Ich kann es nicht erklären, aber du bist ein Irrlehrer. Ja, aber was sage ich denn verkehrt? Sag mir doch nur eine Sache, was ich verkehrt sage. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ja, langsam, versteht ihr? Da offenbart es sich jetzt, wer vom Geist Gottes geführt wird und wer nicht. Und wer wirklich nach der Wahrheit sich sehnt und danach sucht und wer einfach nur Kritik üben möchte, Herrscher sein möchte in der Gemeinde und auf den obersten Rängen sein möchte. Und da offenbart es sich wirklich. Und da muss ich jeden rügen. Ich muss jeden rügen durch den Geist des Herrn, dass sie nicht nach Herrschsucht trachten, sondern dass sie nach der Wahrheit trachten und sich Dinge erklären lassen. Schwester White hat einmal dieselben Worte gesagt, auch in diesem Buch hier. Und da sagt sie an einer Stelle, ich habe das mehrmals vorgelesen schon, aber ich habe es gleich gefunden. Hier sagt sie zum Beispiel, wie intelligent und gebildet jemand auch sein mag, er ist zum Lehren nicht geeignet, es sei denn, er hält sich fest an den Gott Israels. Da in ihm ist unsere einzige Hoffnung. Jetzt sagt sie hier, nichts schreckt mich mehr. Der Satz davor ist noch richtig. Verbindet sich göttliche Kraft nicht mit der menschlichen, gebe ich selbst auf die edelsten Bestrebungen eines Menschen nicht ein Pfifferling. Interessant, dass sie das sagt. Sie sagt, sie betont immer Werke so sehr. Und es ist richtig, dass sie das tut. Aber interessant, was sie hier sagt. Das muss ich denen vorhalten, die uns vorhalten, wir würden Werke leugnen. Wir leugnen nicht die Werke Jesu, aber wir sind gegen die Werke des Menschen, denn die produzieren nur Sünde. Aber schaut einmal noch einmal, was sie sagt. Verbindet sich göttliche Kraft nicht mit der menschlichen, gebe ich selbst auf die edelsten Bestrebungen eines Menschen, nicht einem Pfifferling. Sie sagt also, es gibt edle Bestrebungen von Menschen, aber die sind ohne den Geist Gottes nichts wert. Und jetzt sagt sie dann weiter, für unsere Arbeit brauchen wir den Heiligen Geist. Nichts schreckt mich mehr, als bei unseren Brüdern den Geist der Uneinigkeit zu sehen. Wir befinden uns auf gefährlichem Grund, wenn wir nicht wie Christen zusammenkommen können, um umstrittene Punkte in aller Höflichkeit gemeinsam zu untersuchen. Sie sagt, wir befinden uns auf gefährlichem Grund. Wo befinden sich die meisten, die mit uns nicht sprechen möchten? Auf gefährlichem Grund. Müssen wir verstehen. Und wir müssen es ihnen sagen. So wie sie mutig genug war, ihren Geschwistern das zu sagen, so müssen wir mutig genug sein, ihnen das zu sagen. Ihr befindet euch auf gefährlichem Grund, wenn ihr nicht offen und ehrlich mit uns sprecht. Ich möchte fliehen, sagt sie. Ich möchte fliehen, wenn ich manche Brüder sehe, die die Lehren der Bibel nicht offen und ehrlich erforschen wollen. Ich möchte fliehen. Wer nicht in der Lage ist, andere Ansichten unvoreingenommen zu überprüfen, kann im Werk Gottes kein Lehrer sein. Das sind klare Aussagen, die sollte sich jeder zu Herzen nehmen, der meint, er hätte eine Lehrposition inne oder er wäre ein Leiter der Gemeinde oder irgendeine Funktion, die er in der Gemeinde bekleidet. Der soll sich diese Worte immer wieder in Erinnerung rufen. Sie sagt noch sehr viel Gutes hier in diesem Abschnitt. Das ist das letzte Kapitel in dem Buch Ausgewählte Botschaften, Band 1. Hier sagt Paulus in Kapitel 6 von Galater, Vers 14. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Mit anderen Worten, ich achte auf nichts mehr, mir ist nichts mehr wichtig als allein Christus, der Gekreuzigte. Und das Kreuz des Herrn. Denn er begründet das, durch den mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel dazu, dass wir der Welt entfliehen. Dass wir aus den Fängen der Welt, aus den Fängen Satans entkommen. Und das ist allein das Kreuz. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Deswegen hat er sich dessen gerühmt. Aber etwas anderes, was mir vorgeworfen wurde, und ich möchte mich hier nicht verteidigen, sondern ich möchte viel mehr Dinge ins rechte Licht rücken, damit der Herr nicht verlästert wird. Damit seine Botschaft klar zum Vorschein kommt. Es wurde mir vorgeworfen, ich würde alle anderen Lehren der Bibel als unwichtig abtun. Und ich weiß, dass das ständig mir gesagt wurde, weil ich immer wieder betont habe, in Christus ist alles, was wir benötigen. Und da muss ich wirklich wieder eine Rüge, eine Zurechtweisung aussprechen an die Brüder, denn sie kennen ihre Bibel nicht richtig. Das ist das große Problem. Denn in Christus ist alles enthalten. Es sei Prophetie oder Erkenntnis in irgendeiner Weise oder Weisheit in irgendeiner Weise. Es ist alles in Christus enthalten. Und das bezeugt die Schrift selbst. Es heißt in Korinther, in 1. Korinther, und wir kennen diesen Vers, 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Habt ihr diese Stelle? Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Jetzt schaut einmal in Kapitel 2. Kapitel 2, Verse 1 und 2. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Christus Jesus, den Gekreuzigten. Warum? Weil wir eben gelesen haben, in ihm sind wir gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und jetzt kommt mein lieber Bruder Wegener und sagt wieder, was wollt ihr mehr als Erlösung? Was gibt es sonst noch, was ihr möchtet? Ihr seid erlöst und wollt noch mehr? Was gibt es sonst noch außer der Erlösung? Nenn mir nur eine einzige Sache, was es noch mehr gibt, was der Himmel zu bieten hat. Außer der Erlösung in Christus, das Erfülltwerden mit der ganzen Gottesfülle. Was gibt es sonst noch? Gibt es denn außerhalb dieser Gottesfülle noch etwas? Nein, wir haben gehört, es existiert gar nichts außerhalb von Christus, denn alles, was geschaffen ist, ist wo geschaffen? In und durch Christus. In ihm und durch ihn ist und zu ihm ist alles geschaffen. Also, wer erfüllt ist mit der ganzen Gottesfülle, der bedarf gar nichts mehr. Und jetzt gleich zeige ich euch etwas sehr Interessantes, aber zuvor erinnert mich, es ist den 1. Johannes, aber wir gehen doch dort noch nicht hin. In Epheser, glaube ich, ist das. Epheser 1, Vers 3. Schaut euch diesen Vers an. Ab Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Epheser 1, ab Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Durch Christus. Mit wie viel Segen? Gibt es einen Segen, den er ausgelassen hat? Nein. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und dann geht er weiter und zeigt auf in Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst noch einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zu der Gemeinde zum Haupt. Über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wenn ihr solche Worte lest, Geschwister, habt ihr da noch irgendein Problem, dass uns etwas fehlt in Christus? Dass wir noch etwas brauchen außerhalb von Christus? Wenn ihr das noch meint, so habt ihr nicht verstanden, dass in Christus alles ist und außerhalb von Christus nichts existiert, rein gar nichts. Dann heißt es weiter in Kolosser. Lesen wir Kolosser. Kolosser 1. Kolosser 1 ab Vers
3. Hier sagt Paulus den Kolossern: Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir gehört haben von eurer, jetzt könnte man sagen, von euren Daniel-Seminaren und euren Offenbarungsseminaren und euren schlauen Leuten, die so viel wissen in der Gemeinde. Geht es Ihnen darum? Nein, Paulus spricht etwas ganz anderes an. Wofür dankt ihr dem Herrn? Wir danken Gott, dem Herrn, unseren, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr es gehört und in der Gnade Gottes erkannt habt, in der Wahrheit. Also Erkenntnis ist da, aber Erkenntnis muss zum Glauben führen. Wenn Erkenntnis nicht zur Erfüllung, zur vollständigen Zeugung des Lebens Gottes in uns gelangt, wenn diese Erkenntnis nicht dorthin führt, so ist Erkenntnis nutzlos und wertlos. Deswegen sagt Paulus in Korinther, lesen wir einmal in 1. Korinther, 1. Korinther 13. Hier sagt es ganz klar, denen, die meinen, Erkenntnis würde sie retten. Erkenntnis würde reichen, um gerettet zu werden. Hier sagt er in Vers 1, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte alle Gaben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nicht. Hier sagt es ganz klar, hätte alle Erkenntnis, so wäre ich nichts, wenn ich nicht hätte die Liebe. Denn die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das lesen wir, ich glaube in Jakobus haben wir das. Nein, es ist an einer anderen Stelle. Liebe ist die, ist glaube ich in Römer. Aber wenn wir weitergehen, wenn wir weitergehen zu, ja, hier ist es in Römer 13. Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Habe ich die Liebe nicht, habe ich das Gesetz auch nicht erfüllt. Und das ist sehr wichtig. Und gehen wir jetzt einmal zu 1. Johannes, so wie ich sagte. 1. Johannes. Dort möchte ich euch eine interessante Stelle zeigen. Es wurde mir sehr stark vorgeworfen, dass ich nichts anderes lehre als Christus. Gelobt sei der Herr, dass man von mir das sagt. Das ist wunderschön. Paulus selbst sagte, nichts anderes weiß ich als Christus. Als ich zu euch kam, habe ich nicht mit weisen Worten oder großen, hohen Reden gesprochen, sondern ich habe nichts anderes gewusst unter euch als Christus, den Gekreuzigten. Wenn man das von mir sagt, so bin ich zufrieden. Aber er sagt hier etwas Interessantes. Man hat mir dann vorgeworfen, du sagst ihm ja nichts über das Essen, du sagst ihm ja nichts über die Kleidung und über all diese, über die Gesundheitsreform und über das. Du sagst, Christus, wenn sie das Evangelium verstanden haben, dann ist es genug. Wie bitte? Diese Menschen kennen ihre Bibel nicht. Sie haben keinen Plan, was die Bibel ihnen zu sagen hat. Wenn man zum Beispiel sieht, wir haben gelesen, wie Paulus ganz klar sagt, dass er, als er zu den Korinthern kam, er wusste nichts außer Christus, den Gekreuzigten. Aber in Galater sagt er ganz klar, jeder, der kommt und ein anderes Evangelium predigt, als das, was wir euch gepredigt haben. Was hat er denn gepredigt? Er sagt den Korinthern ganz klar. Er sagt ihnen, ich wusste nichts unter euch als Christus den Gekreuzigten. Das war also das Evangelium, das er predigte. Aber in Christus ist alle Weisheit und Erkenntnis enthalten. Das bedeutet, wenn wir Christus predigen, predigen wir die ganze Schrift von vorne bis hinten. Denn die Schrift zeugt von ihm. Er selbst musste sagen, glaubtet ihr Mose, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Ihr meint, ihr suchet in der Schrift. In welcher Schrift suchten denn die damals? Im Neuen Testament? Das gab es damals nicht. Im Alten Testament suchten sie. Denn ihr meint, darin ewiges Leben zu finden. Aber sie ist, die von mir zeugt. Die Schrift zeugt also von ihm. Das Alte Testament zeugt von ihm. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Zu meiner Person kommen. Ihr wollt ewiges Leben, aber ohne meine Person. Also wie sie immer sagt, wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche. Sie wollten ihn nicht haben als ihren Herrn. Sie wollten zwar ewiges Leben, wer möchte das nicht? Ewig leben. Viele frieren sich ein, lassen sich einfrieren und denken, sie wachen dann irgendwann 2518 auf und leben weiter. So eine Dummheit. Ewiges Leben kann man nicht dadurch erreichen, dass man sich einfriert. Ja, aber viele sind so dumm und machen das. Aber das ist das, was er verkündigte. Und auch hier in Galater. In Galater sagte er ganz klar, es sei fern von mir, wir haben das gerade gelesen, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn, Jesus Christus. Das ist das, was er verkündigte. Und das nennt er das Evangelium, außerdem es kein Evangelium gibt. Und dann setzt er den Bannfluch. Er setzt den Fluch, er spricht den Fluch aus über jeden Einzelnen, der kommt und etwas anderes predigt als Christus, den Gekreuzigten. Das muss uns allen klar sein. Warum? Denn in Christus stecken alle Weisheit und Erkenntnis. Haben wir das gelesen in Kolosser? Wir haben es gelesen, oder?
Ja.
In welchen verborgen liegen, Kolosser 2, Vers 3, in welchen verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Möchtest du Erkenntnis über Prophetie? Möchtest du Erkenntnis über Daniel, Offenbarung? Geh zu Christus. Geh nicht zu einem Menschen und zu einem Daniel-Seminar oder Offenbarungsseminar. Es kann manchmal helfen, dass du Dinge besser verstehst. Aber es kann auf keinen Fall bewirken, dass du von neuem geboren wirst. Es kann nur der Herr. Nur der Herr zieht dein Herz zu sich. Ja, ich hoffe, das begreift jeder und hört auf damit, diese Missverständnisse ständig zu verbreiten. Denn das tut dem Werk Gottes nichts Gutes. Hier weiterhin in Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Das ist der Schlüssel zum siegreichen Leben. In Christus zu bleiben, durch den Glauben. Nichts anderes. Nichts anderes. Ja. Dankeschön. Ja, da wollte ich hin. Ich habe meinen Finger schon da drin. Dankeschön. Und dann geht's weiter. Seid reichlich dankbar. Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalt ist. Das ist interessant. Alles ist im Herrn. Wir haben gelesen, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Geschwister, möchtet ihr Erkenntnis, möchtet ihr Weisheit, geht zum Herrn, geht zu keinem Menschen, denn sie sind Menschen, sie können ja nicht helfen. Also, 1. Johannes. Ich muss erst schauen, ob ich diese Stelle finde. Jawohl, ich habe sie. 1. Johannes Kapitel 2. Hier sagt er, wer den Sohn leugnet, Kapitel 2, Vers 23, noch davor. Ja, lesen wir ruhig, um den Kontext zu haben, von Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Antichrist kommt aus dem Griechischen und bedeutet gegen Christus. Der Feind Christi. Der Gegner Christi. Daran erkennen wir, dass es schon die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Hier meint er nicht, dass Geschwister aufgestanden sind und die Gemeinde verlassen haben. Das meint er hier nicht, wenn er sagt, sie sind von uns ausgegangen. Doch eine interessante Stelle, die ich sehr lange missverstanden habe. Sie sind also nicht auch buchstäblich aufgestanden und sind rausgegangen aus der Gemeinde. Das sagt er hier nicht, wie heute einige meinen, wenn du die Gemeinde verlässt, so verlässt du Christus. Oh, ganz im Gegenteil. Manchmal kann es sogar behilflich sein, wenn man eine irdische Organisation verlässt. Und wir sagen mit Recht, den Katholiken kommt raus aus hier, mein Volk. Ja? Und das gilt für jeden Christen, der sich in einer Organisation befindet, die nicht die Prinzipien Christi aufrechterhält. Der soll da rauskommen. Und zwar nicht körperlich aufstehen und rausgehen. Das nützt ihm erstmal gar nicht. Sondern er soll diese Gesinnung, diese Organisation ablegen. Und selbst wenn es die Adventgemeinde ist, wenn die Adventgemeinde nicht die Prinzipien Christi hochhält, was sie heute nicht mehr tut, dann sollen wir diese Gesinnung ablegen. Damit sage ich nicht, dass wir die Gemeinde verlassen sollen als Organisation, dass wir aufstehen sollen und rausgehen. Das hilft doch niemandem. Wie viele sind rausgegangen und sind tatsächlich abgefallen? Weil sie überhaupt keine Gemeinschaft mehr hatten. Ich bin froh, dass ich viele Dinge hier klar machen kann. Ich hoffe, dass viele das hier sich anhören werden und dann klar sehen können, dass wir eben nicht so sind, wie viele von uns sagen und uns schwarz machen wollen. Gehen wir weiter. Sie sind von uns ausgegangen, sagt er, aber sie waren nicht von uns. Also, sie sind abgewichen in der Lehre und Erkenntnis von uns. Warum? Weil sie waren nicht, sie hatten nicht den Geist Gottes. Sie waren nicht von uns. Sie waren keine Kinder Gottes. Und deswegen sind sie selbstverständlich von unserer Auffassung abgewichen. Sie sind nicht von uns, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die, jetzt kommt der Schlüsselvers. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Wodurch haben wir das Wissen? Weil mir mich Bruder so und so gelehrt hat, weil mich Pastor so und so mir die Bibelstunden gegeben hat. Nein, das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, weil euch Johannes gelehrt hat oder Paulus gelehrt hat oder Apollos. Nein, sondern er sagt, ihr habt die Salbung und habt alle das Wissen. Jetzt kommt es noch kräftiger. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht. Sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Was haben Sie von Anfang an gehört? Was haben Sie von Paulus ständig gehört? Und von Johannes und von Petrus? Ja, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ganz genau. Bitte? Christus, den Gekreuzigten. Das Evangelium haben Sie gehört. Gerechtigkeit durch den Glauben. Dass der Sohn Gottes gekommen ist und allen das Leben gibt. Ganz genau. Beide Antworten sind richtig. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Wenn das Wort also in uns bleibt, denn das Wort, die Worte, die ich zu euch rede, sagte Christus, sind Geist und sind Leben. Also soll das Wort, das sie von Anfang an gehört haben, in ihnen bleiben. Und das ist die Verheißung, dass er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und jetzt kommt's klar und deutlich. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Wer hat sie gelehrt? Er sagt nicht nur, dass die Salbung sie in Zukunft... Was ist die Salbung? Der Geist Gottes, der Heilige Geist. Sehr schön. Der Heilige Geist, die Salbung bekommen wir, wenn wir durch den Heiligen Geist, in den Heiligen Geist hineingetauft werden, in den Tod Jesu hineingetauft werden. Wenn wir das Leben Jesu annehmen, all das sind nur Worte, um klarzumachen, diese Erfahrung in Christus, diese Erfahrung der Neugeburt. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Sein Geist bleibt in uns. Das hat er ganz klar gesagt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Wie bitte? Was wurde ständig gesagt? Du musst ihnen klar aufzeigen. Du musst ihnen zeigen, Kleiderordnung, Ernährungsvorschriften und so weiter. Du musst ihnen das zeigen, weil sie wissen das nicht. Nein, der Heiland wird es ihnen klar offenbaren. Und jeder, der das nicht glaubt, der hat Christus nicht in sich. Der hat noch nie erfahren, wie er Erkenntnis durch den Geist Gottes bekommen. Und dann sagt er weiter, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, wer hat sie gelehrt? Ich bin nicht Paulus umhergegangen und hat ihnen die frohe Botschaft gesagt, den Heiden. Und ist nicht Petrus zu den Juden gegangen und hat ihnen die frohe Botschaft, das Evangelium verkündet. Und ist nicht Johannes zu denen gegangen und hat sie immer wieder ermahnt und sie gelehrt in aller Lehre. Aber er sagt, er war es nicht. Wer war es? Die Salbung, wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Selbstverständlich. Wir haben letztes Mal gesagt, wenn ich anfange zu sprechen und es sitzen zwei Menschen vor mir, der eine ist erfüllt von dem Geist Gottes und der andere ist es nicht. Denken wir zum Beispiel an den Zöllner und an den Pharisäer. Beide gingen zum Beten. Der eine wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, der andere nicht. Also zwei Menschen sitzen vor mir. Der eine ist erfüllt von dem Heiligen Geist. Ich spreche dieselben Worte. Beide hören das Gleiche. Der eine jubelt und springt auf und sagt, gelobt sei der Herr für diese Botschaft. Und der andere sagt, warum jubelt er? Das war nichts als Unsinn, was der mir gesagt hat. Und das ist der Unterschied. Also nicht Apollos, Paulus oder Petrus oder Johannes hat sie gelehrt, sondern es war der Geist Gottes. Paulus, Apollos und all die anderen Apostel waren nur Werkzeuge, durch die der Geist Gottes, durch die diese Salbung die Menschen gelehrt hat. Und dann sagt er, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanzen werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Herrlich, herrlich, wenn man das erkennt, wenn man verstanden hat, dass in Christus alle Weisheit und alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit sind. Er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Erkenntnis, zur Heiligung, zur Vollkommenheit, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit. Alles ist in Christus. Und wer sagt, Christus ist nicht genug, der hat den Heiland nie in seinem Leben erfahren. Und dann sagt man, wir seien Charismaten, weil wir Christus verkündigen. Paulus war der größte Charismat in dem Sinne. Demnach. Aber er war kein Charismat, das wissen wir. So wie wir heute das Wort Charismat verstehen. Sondern er war ein Kind Gottes, er war befreit, aber er konnte sagen, ich weiß nichts unter euch als Christus den Gekreuzigten. Ich rühme mich nur des Kreuzes des Herrn Jesus Christus. Und da kommen andere und trennen Themen vom Kreuz und zeigen auf, wie wir auf das Papsttum, wir haben gestern gesagt, etwas Interessantes. Man kann etwas beobachten in der Welt heute. Ich bin froh, dass mir der Herr diese Sache ins Gedächtnis jetzt zurückgerufen hat. Wir beobachten, wie viele Menschen gibt es, die ständig darauf aufmerksam machen, dass wir den Papst immer im Auge behalten sollen, ja, was er tut, was er nicht tut. Und habt ihr das gehört? Ah, der Papst war wieder beim Bush. Oder der hat den und den besucht. Oder hat wieder Gespräche mit der UNO geführt und solche Dinge. Und sie betrachten den ganzen Tag nichts anderes. Und sie gucken Nachrichten und sappen hin und her und gucken, dass sie ständig den Papst und was die katholische Kirche tun und was sie nicht tun. Aber habt ihr mal beobachtet, haben wir denn etwas vergessen? Durchs Anschauen werden wir verwandelt. Das bedeutet, wenn sich der Christ jeden Tag nur mit der Welt beschäftigt, was in der Welt vor sich geht, was die katholische Kirche macht und nicht macht, was der Papst tut oder nicht tut, geschieht eine Sache, eine gefährliche Sache. Ein Stück von dem, was er anschaut, findet sich in seinem Herzen wieder. Habt ihr doch mal aufgepasst, die meisten, nicht alle, aber viele von denen, die vom Papsttum sprechen und ständig von dem Mahlzeichen des Tieres und immer diese Geschichtsereignisse in den Augen behalten, habt ihr mal gesehen, wie viele von ihnen verhärtet sind in ihrem Herzen? Wie viele so hart sind und wie viele so, wie soll ich sagen, ein Stück Papst schon in sich haben? Sie haben den Papst so lange angeschaut, dass sie schon ein Stück Papst in sich haben. Und diese Päpstlichkeit kommt aus ihnen raus. Und sie sagen, wenn du keine Buße tust. Und so sind sie eingestellt. Wir müssen aufpassen, Geschwister. Sie brechen alles übers Knie, weil sie das Papsttum, das alles übers Knie bricht, lange genug betrachtet haben. Und so kommen sie und führen die Geschwister bis zum Rande ihres Daseins und sie schrecken sie und schocken sie mit Nachrichten aus aller Welt. Und sie bringen ihnen Angst und Schrecken. Aber sie bringen ihnen nicht den Heiland, die Lieblichkeit und den wunderschönen Charakter des Heilands. Und so finden die Geschwister auch nicht den Ausweg. Und so gibt es keine Erweckung in der Gemeinde. Und so gibt es kein Spätregen und es gibt keinen Christus, der vom Himmel kommt. Das ist das große Problem, Geschwister. Und wenn wir uns anlügen und wenn wir denken, wisst ihr, warum es so einfach ist, Prophetie zu predigen. Prophetie getrennt von Christus, denn es ist nicht einfach, Prophetie mit Christus zu predigen. Dazu braucht man Weisheit von oben. Oder Prophetie in Christus zu predigen. Das ist eine Weisheit, die vom Himmel kommt. Aber Prophetie getrennt von Christus hören wir überall. Überall. Und warum ist das so? Weil es doch so schön unpersönlich ist. Man spricht über die Ereignisse, man spricht über das, was stattgefunden hat, und man tröstet sich mit dem Gedanken, die Welt ist schon fast am Ende angelangt und schaut auf die Ereignisse, wir sind bald so weit und so. Und wenn der Spätregen dann kommt, kurz wird das immer erwähnt, wenn der Spätregen kommt, dann werden wir erquickt und wir werden befähigt, die Sünde zu überwinden und fertig. Aber das ist so schön unpersönlich. Es wird für sie viel zu unangenehm, wenn es heißt, Christus möchte dein Leben. Und wenn du ihm dein Leben nicht heute übergibst, hast du keinen Anteil am himmlischen Erbe. Aber das ist ihnen zu persönlich und zu unangenehm, denn das eigene Ich aufzugeben, das möchten sie nicht gern. Sie haben noch gern ihre Sünden. So kommt diese Botschaft so ungelegen. Aber sie sprechen über das Gesetz. Und sie sprechen über, weil dabei immer der Mensch erhöht wird. Haltet das Gesetz, Geschwister, so wie ich es tue. Und obwohl ich nicht ein Tüpfelchen vom Gesetz halten kann. Das ist ein Riesenproblem, was wir haben. Und der Heiland möchte uns davon freimachen. Aber solange er uns davon nicht freimacht, ist dieses Christsein ein krankes, fristet der Christ ein krankes Dasein, bis er befreit wird von seinem eigenen Ich, von seinem Leben, von diesem verwirrten Leben, das wir am Anfang angesprochen haben. Und so möchten wir den Herrn loben und preisen, dass er uns fortwährend Erkenntnis schenkt. Einmal sagte zu mir ein Zeuge Jehovas, dass in Johannes 17, Vers 3, damals, als ich noch von der Gottheit so immer und überall sprach, was ich heute nicht vernachlässige, aber ich betone den Herrn und Heiland, denn alles andere wird der Heiland ihnen zeigen, wenn sie aufrichtig sind. Aber in Johannes gibt es diese Stelle, Johannes 17, Vers 3. Und er sagte zu mir, weißt du, ihr überseht hier etwas. Unsere Übersetzung gibt es besser wieder, die neue Weltübersetzung. Und es heißt dir, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und in der neuen Weltübersetzung, ich hoffe, ich kann das richtig wiedergeben, steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie fortwährend Erkenntnis von dem allein wahren Gott und von Jesus Christus annehmen. So ungefähr wird das dort formuliert. Und ich stimme dem zu. Fortwährend brauchen wir diese Erkenntnis. Und wir müssen in der Erkenntnis wachsen, damit Christus diese Erkenntnis in uns ausleben kann. Und diese Erkenntnis schenkt er uns. Die müssen wir uns nicht irgendwie durch eigene religiöse Leistung erarbeiten. Aber was wir tun müssen ist, und nochmal zum Schluss ist zusammenzufassen, täglich unser eigenes Ich ihm zu übergeben. Unser ganzes Leben ihm zu übergeben, damit wir da stattdessen sein heiliges Leben erhalten. Und das muss auf täglicher, stündlicher Basis geschehen. Wer das versäumt, der wird nicht zugerüstet werden und durch die Schule Christi nicht lernen, alle verborgenen Sünden, lernen, alle verborgenen Sünden Christus zu übergeben. Er wird es nicht lernen. Denn es ist eine Schule, durch die uns der Geist durchführen möchte. Und die Werke, um es nochmal auch zusammenzufassen, die Werke, das sind allein die Werke Christi, die zählen. Und unser Werk ist, wenn wir das wollen, in Johannes 6 ganz klar offenbart. Und damit möchten wir auch abschließen. Aber dieses Wort ist so herrlich, das möchten wir auch nochmal lesen, obwohl wir dieses Wort schon kennen und reichlich gelesen haben. Aber wie es heißt, lasst die Worte Christi reichlich unter euch wohnen. Und das möchten wir jetzt auch tun. Johannes 6, Vers 28 und 29. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Hier kommt die göttliche Antwort. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Möge der Herr das in unsere Herzen schreiben, dass wir es nie vergessen, dass wir dieses Werk zu tun haben, an den zu glauben, den unser lieber Vater gesandt hat. Gelobt sei der Herr für diese wundervolle Botschaft, dafür, dass wir frei werden können in Christus durch den Glauben. Möge der Herr jedem Einzelnen diesen Glauben schenken und es festmachen, dass er nie wieder aus der Gnade fällt. Wir danken dem Herrn dafür. Amen. Amen.
Wir beten mit dem Amen. O unser lieber Vater, du gerechter Vater, wir danken dir von ganzem Herzen und wir loben deinen Namen, o Vater, dass du uns fortwährend Erkenntnis schenkst, was zu unserer Lösung dient und was nicht. Vater, wir danken dir, dass wir erkennen können, dass in Christus alles enthalten ist, was wir benötigen. Dass wir nur noch stets täglich auf ihn schauen. Wir danken dir, o Vater, dass du uns auch die Kraft gibst dazu, dass wir täglich auf ihn schauen. Denn selbst das vermögen wir ja nicht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Aber wir müssen schon zu dir kommen, damit du diese Dinge uns gibst. Und wir danken dir, dass du uns diese Dinge offenbarst und klar machst und auch unsere Verkündigung noch klarer machst durch deinen herrlichen, sanften Geist. Wir danken dir, dass wir auch Klarheit der Posaune einen klaren Ton geben dürfen, geben können durch deine Gnade, damit die Menschen nicht in Finsternis wandeln müssen, sondern dass sie zum Licht kommen und deinen Sohn in seiner Fülle und in seiner Lieblichkeit und Schönheit erkennen, damit sie zu ihm gezogen werden, so wie er verheißen hat. Und das wird jeder, der offen und ehrlich und aufrichtig nach diesem Leben sich sehnt. So bitten wir, dass du uns diesen Glauben Jesu in unser Herz schenkst, dass du dieses Verlangen Jesu in unser Herz schenkst, dass du diese Leidenschaft Jesu in unser Herz schenkst. Deinen Geboten nachzuwandeln, damit er die Gebote in uns halten kann. Wir danken dir, o Vater, dass du uns freigemacht hast von Sünde in Christus, dass wir zusammen mit allen Heiligen ausrufen dürfen, wir leben nicht mehr, sondern Christus lebt in uns. Und fürwahr, es ist er, der alles erfüllt, seine ganze Gemeinde, und seine Gemeinde sind wir. Jeder einzelne von uns ist ein Glied an seinem Leib, und wir loben dich, o Vater, dass du das wahrgemacht hast durch das Opfer am Kreuz. Mit ihm sind wir gekreuzigt, mit deinem Sohn sind wir gekreuzigt und mit seinem Leben verschmolzen. Dadurch ist sein Tod zu unserem Tod geworden und seine Auferstehung zu unserer Auferstehung, sein Leben zu unserem Leben. Gelobt seist du dafür, o Vater im Himmel. Wir loben dich und bitten dich für unsere Gegner. Sei du mit ihnen, o Vater, und erfülle ihre Herzen mit der ganzen Wahrheit. Schenke ihnen Reue und Demut, damit sie erkennen können ihren wahren Zustand. Damit sie zum Heil gelangen. Denn du hast kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern du möchtest, dass alle zum Heil gelangen, dass alle gerettet werden. So loben wir dich für diese Güte, o Vater. Denn einst waren wir genauso dort und wir waren Feinde. Aber nun sind wir versöhnt durch das Blut deines Sohnes und wir schenken den Glauben. Wir wissen, dass das wahr ist. Dass dein Wort genau das tut, was dein Wort sagt. Schenk uns dieses Feuer in das Herz, damit wir hinausgehen und allen Menschen Christus vorleben und in Wort und Tat zeigen können. Schenk uns das Wollen und Vollbringen nach deiner Verheißung. Wir danken dir, dass du es getan hast, jetzt. Denn wir bitten alles im Namen Jesu und danken dir.